Heute in CT Uplink stellen wir euch unsere Enthüllungsplattform, den Heise Tippgeber, vor. Wir haben Sticks mit Windows 10 getestet und uns das Galaxy Note 7 angeschaut. Bis gleich. CT Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und heute in CT Uplink geht es um eine neue CT, um die CT Nummer 17. Darüber spreche ich mit
Stefan Portek,
Jürgen Schmidt
und Benjamin Kraft.
Ja, Benjamin, du bist zum ersten Mal hier.
Ich bin zum ersten Mal hier.
Herzlich willkommen. Ich hoffe nicht zum letzten Mal.
Ja, mal schauen, was ich schlage.
Wir gucken mal, wie du das machst.
Subtil angedroht.
Nein, du bist auch relativ neu in der CT-Redaktion und hast uns heute Sticks mit Windows 10 mitgebracht. Ja. Stefan, du hast dir das Note 7 angeguckt. Mhm. Und wir fangen aber an mit Jürgen. Der hat nämlich mit dem Investigativteam von der CT, von Heise Online, eine Plattform gestartet, eine Enthüllungsplattform, eine Heise Tippgeber.
Genau.
Was ist denn das genau, Jürgen? Erzähl mal.
Das soll eine vertrauenswürdige Anlaufstelle sein für alle, die Missstände offenlegen wollen, die uns Informationen zukommen lassen wollen, mit denen wir dann unter Umständen im besten Fall Artikel machen können, die Missstände anprangern.
Genau, es gibt ja auch einige solche Fälle, die wir schon hatten, zum Beispiel mit LAVOU gab es ja den Fall, dass wir
genau.
auch mit dem Tippgeber zusammenarbeiten. Warum so eine Plattform? Also kann man, ich frage jetzt mal ganz blauäugig, ich kann dir ja auch einfach eine Mail schreiben oder vorbeikommen und sagen, hier, ich habe irgendwas.
Wie du gesagt hast, also wir hatten solche Fälle schon. Da bei LAVOU hat uns jemand anonym kontaktiert und hat uns diese Informationen zugespielt. Aber wir wollten gerne eine Plattform schaffen, wo wir es den Leuten so einfach wie möglich machen und trotzdem sicher. Das heißt also, dass sich jemand nicht erst groß Gedanken darüber machen muss, wie bekomme ich eine E-Mail-Adresse, die man nicht zu mir zurückverfolgen kann? Wo hinterlasse ich welche Spuren? Wie sorge ich dafür, dass diese E-Mail, die ich da schicke, nicht zu mir zurückverfolgbar ist? Welche PGP-Keys brauche ich und wie kann ich die richtig verifizieren und so weiter, sondern die Leute sollten eine zentrale Anlaufstelle haben, auf die sie gehen können und dort ihre Informationen an uns übergeben können, auf eine einfache Art und Weise und trotzdem so, dass also sie das Gefühl haben und nicht nur das Gefühl, sondern auch tatsächlich danach gewährleistet ist, dass für ihre Sicherheit alles getan ist, was nach unserem Kenntnisstand Menschen möglich ist.
Also sicher heißt jetzt für dich, dass niemand anderes außer Sie und dann quasi wir mitbekommen, dass da eine Kommunikation stattgefunden hat und was kommuniziert wurde.
Genau, dass also auch jemand, der die Leitung des Tippgebers oder unsere Leitung unter Umständen überwacht, das mitlesen kann, dass im Zweifelsfall nicht mal ein Heise-Admin, der also hier im Heise-Netz unbeschränkte Rechte hat, feststellen kann, was da übermittelt wurde, beziehungsweise nicht mal sehen kann, dass da überhaupt ein Kontakt da war. Das heißt, dass also das tatsächlich im Zweifelsfall vollständig anonym erfolgen kann und optional sogar, dass ich, wenn ich einen Tipp von dir bekomme, nicht mal weiß, dass der von dir bekommen könnte und auch technisch keine Möglichkeit hätte, das zu dir zurückzuverfolgen.
Also das heißt, man kann als Tippgeber natürlich, will man vielleicht ja auch sich dem Gegenüber enttarnen und sagen, hier, ich bin der und der und so, aber sag es keinem anderen oder sogar, ich will nicht mal, dass du weißt, wer ich bin.
Genau.
Ich
gebe dir einfach nur. Das ist ein Angebot, also vollständige Anonymität, auch so, dass wir keine Möglichkeit haben, das zurückzuverfolgen. Wir nehmen uns bewusst alle Möglichkeiten, das irgendwie festzustellen, aber das ist ein Angebot und ich bin nach wie vor eigentlich davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Tippgeber besser fahren würde, wenn sie uns gegenüber zumindest ihre Identität offenlegen. Denn also wir geben das Versprechen, wir halten diese Informationen vertraulich und wir tun alles, was wir irgend können, diese Informationen nicht rauskommen zu lassen. Wir schützen unsere Tippgeber und im Zweifelsfall können wir dieses schützen besser, wenn wir wissen, wen wir zu schützen haben. Weil sehr häufig werden die Informationen, die uns zugespielt werden, in irgendeiner Weise sich unter Umständen zurückverfolgen lassen, also Tipps geben, aus welcher Ecke das kommen könnte. Und solche Sachen, solche Spuren zu verfolgen, da haben wir relativ viel Routine, weil das ist zum Teil gehört das einfach zu unserem Alltagsgeschäft, Recherche im Internet oder auch irgendwelchen Spuren nachgehen. Mhm. Und da können wir im Zweifelsfall eine Gefahr besser einschätzen als der Tippgeber selber.
Also zum Beispiel, dass man über das, was man dann veröffentlicht, rausfindet, in welchem Bereich der gearbeitet hat,
genau,
oder welche Rechte,
genau,
er auf irgendwelchen Servern hatte.
Genau, genau.
Und das kann bei einer Firma wieder drauf schließen lassen, wenn es eine Firma ist zum Beispiel, aus welchem Bereich der kam und wer das dann sein könnte.
Und dann eine Veröffentlichung danach so zu gestalten, dass die auch garantiert keine Rückschlüsse auf den Tippgeber zulässt, das fällt uns eben leichter, wenn wir wissen, wer der Tippgeber ist. Dann können wir nämlich gezielt uns auf die Suche machen, was sind da verräterische Spuren, die unter Umständen innerhalb dieser Veröffentlichung auf ihn deuten könnten, und dafür sorgen, dass solche Sachen dann auch in der Veröffentlichung nicht drinstecken. Das heißt, im Zweifelsfall fährt der Tippgeber besser, wenn er uns diese Informationen anvertraut, wenn er dieses Vertrauen aufbringen kann, dass also wir tatsächlich diese Informationen nicht weitergeben, und dazu verpflichten wir uns auch, also dass wir diese Informationen
nicht weitergeben. Vor allen Dingen, ganz wichtiger Punkt, ich glaube, viele Nicht-Journalisten wissen das vielleicht auch gar nicht, der Quellenschutz, das ist ja rechtlich auch relativ streng geregelt. Es ist ja auch nicht so, dass irgendein Staatsanwalt dann hier anruft und sagt, so Herr Schmidt, da sagen Sie mir jetzt aber mal, wer Ihnen das verraten hat, dann bist du ja rechtlich locker in der Lage zu sagen, nee, das ist mein Quellenschutz, das sage ich Ihnen nicht.
Wir haben da als Journalisten einen besonderen Status und haben da auch die Möglichkeit, gegenüber Strafverfolgungsbehörden auf diesen Status zu pochen und Informationen nicht rauszugeben. Und wir haben natürlich auch das technische Know-how und den Sachverstand, sicherzustellen, dass diese Informationen auch nicht so einfach abzugreifen sind. Das war nämlich auch eine der Herausforderungen bei dieser Tippgeber-Plattform. Wir haben uns auch nochmal unsere internen Workflows angeschaut, unsere Arbeitsweise, und versucht, einen Workflow zu bauen, der sicherstellt, dass selbst wenn jetzt ein Staatsanwalt oder ein SEK-Kommando hier reinmarschieren würde mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehlen und die anfangen würden, wild Sachen zu beschlagnahmen, Server zu beschlagnahmen, Arbeitsplatzrechner zu beschlagnahmen, dass die trotzdem danach nichts in der Hand haben. Dass also die Informationen auch hier intern in der Redaktion so geschützt sind, dass jemand, der hier in der Redaktion anfängt, Sachen zu klauen oder zu beschlagnahmen, keine Möglichkeit hat, an diese Daten, die da uns zugespielt wurden, einfach heranzukommen.
Vielleicht erklärst du das mal technisch. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht muss man auch was geheim halten, wie es funktioniert, aber ich habe dir auch, glaube ich, im Heft sehr ausführlich darüber geschrieben. Also wie mache ich das denn technisch? Also wo setze ich an? Ihr arbeitet, glaube ich, mit Tor?
Also erstmal, wir haben quasi zwei Möglichkeiten geschaffen, wie Leute uns kontaktieren können. Eine ist das anonyme Kontaktformular, das ist sehr simpel. Da geht man im Wesentlichen auf eine Webseite, gibt die Informationen ein, die man weitergeben möchte, schickt das ab, klickt auf Senden, und damit ist es eigentlich schon getan.
Das kannst du da auch vielleicht auch mal
demonstrieren.
Ja. Ich weiß nicht, kriegen wir die Kamera? Ah ja, schön, das ist jetzt,
ich versuch's mal ein bisschen zu vergrößern. Genau, diese einfache Variante, das ist das linke.
Genau, das ist einfach nur ein Kontaktformular, da gehen wir gleich rein. Ja, genau, ich gehe mal da drauf, und dann ist eigentlich, also simpler geht es ja eigentlich fast nicht, einfach nur ein Hinweis, eine URL, und man kann aber eine E-Mail-Adresse jetzt auch
E-Mail angeben. Es ist in der Regel sinnvoll, weil sehr häufig werden ja solche Sachen auch irgendwelche Rückfragen provozieren. Und um in Kommunikation bleiben zu können, wäre es sinnvoll, an der Stelle eben eine E-Mail-Adresse anzugeben. Aber das ist, wie gesagt, optional.
Aber jetzt, wenn ich das benutze, also ich sehe HTTPS, ist es auf jeden Fall.
Genau. Das ist zum einen HTTPS, also transportgesichert. Darüber hinaus wird das auch noch direkt in deinem Browser PGP verschlüsselt. Und zwar mit einem Schlüssel, wo das Gegenstück zum Entschlüsseln nur eine ausgewählte Zahl von Redakteuren haben. Den habe also ich und noch 3-4 Kollegen aus dem Investigativteam, die diese Inbox checken können. Das heißt, selbst ein heise Admin kann in diese Mails nicht reinschauen.
Der würde aber zumindest sehen, dass da was passiert
ist. Der sieht im Wesentlichen nur, da ist am 4. August um 14.30 Uhr ist ein Tipp eingegangen. Okay. Das würde er im Wesentlichen sehen. Alle Namen da drin sind verschlüsselt, aber es bleibt natürlich die IP-Adresse des Rechners, der mit unserem Server gesprochen hat. Die könnte er im Prinzip ermitteln.
Die die Verschlüsselung reicht ja dann im Prinzip bis zu mir Client-Seite. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt in einer Firma oder in einer, so einer Behörde arbeite wie Snowden und da stoße ich durch Zufall auf einen Riesenhaufen Kacke, den ich jetzt sofort im Affekt irgendwie melden muss, weil ich es wie meine Bürgerpflicht halte, dann könnten selbst die Admins bei mir in der Firma, von wo ich das mache, eigentlich nur sehen, ich habe heise.de besucht, oder?
Im Prinzip ja. Trotzdem rate ich also schwer davon ab, irgendwas direkt aus dem Firmennetz zu machen, okay. Weil man hinterlässt da im Zweifelsfall immer Spuren, man riskiert seinen Job, selbst wenn es gar nichts mit der eigenen Firma zu tun hat. Will deine Firma unter Umständen nichts mit diesem Leak zu tun haben, will nicht, dass da irgendwie die eigene Infrastruktur irgendwie involviert ist. Das heißt, meine Empfehlung wäre immer, mach das von einem privaten Rechner, aus einem privaten Netz und nicht über deinen Arbeitsplatz. Im Zweifelsfall muss man auch damit rechnen, dass dein Arbeitsplatzrechner unter Umständen, je nach Betriebsvereinbarung und Policy und so weiter, überwacht wird von Admins, dass die SSL-Verschlüsselung aufgemacht wird, von speziellen Intrusion Detection Prevention Systemen. Das heißt, da können seltsame Sachen passieren, die man selber auch gar nicht überschauen kann. Deshalb meine Empfehlung dringend, nicht am Arbeitsplatz.
So, und das ist aber jetzt quasi die
einfache Version.
Die einfache Variante. Und dann gibt es noch den sicheren Briefkasten. Was ist denn das genau?
Da haben wir gesagt, also wir sind mit dieser einfachen Lösung, die ist eigentlich schon relativ sicher, aber wir sind immer noch nicht zufrieden. Unter anderem deshalb, weil man da eben heise vertrauen muss, heise Admins vertrauen muss und seine IP-Adresse preisgibt. Da mit dem sicheren Briefkasten haben wir eine Lösung geschaffen, die beruht auf einem sogenannten Hidden Service im Tornetz. Und über den kann man Informationen vollständig anonym an uns weitergeben, wo also zum einen sichergestellt ist, dass Heise die nicht zurückverfolgen kann, weil das Tornetz dazwischen geschaltet ist, das anonymisierende. Zum anderen eine sehr, sehr sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen der Übermittlung von deinem Tor-Browser hin zu dem sicheren Briefkasten stattfindet, in die auch irgendwelche Monitoring-Stationen, die mit eigenen CA-Zertifikaten operieren, auch im Zweifelsfall Geheimdienste nicht reinschauen können. Das heißt also, die Übermittlung ist sehr, sehr sicher und auch wir im Backend, also wir, die wir Informationen entgegennehmen, werden diese Informationen auch noch mit einer besonderen Sicherheitsstufe prozessieren. Das heißt, diese Informationen, die da landen, die landen im Zweifelsfall nicht auf meinem Arbeitsplatz. Diese anderen Formulare, die eingehen, die werden typischerweise von einem der Bearbeiter aus dem Investigativteam am Arbeitsplatz gecheckt. Und da sind dann Informationen schon mal auf seinem Arbeitsplatzrechner da. Die Sachen, die in den sicheren Briefkasten reingehen, die werden nur in speziellen hochsicheren Systemen prozessiert erstmal. Wir arbeiten dazu mit Tails, das ist ein speziell gesichertes Live Linux, das also sicherstellt, dass man keine Spuren zurücklässt auf seinem Arbeitsplatzrechner oder wo immer man dieses Tails von USB bootet, und haben auch eine interne Policy, wie mit diesen Informationen umzugehen ist und wie das zu handhaben ist. Alles, um eben sicherzustellen, dass diese Informationen nicht irgendwie aus Versehen rausdriften oder irgendwo Spuren hinterlassen oder feststellbar ist, zum Beispiel durch eine Beschlagnahmung von Rechnern, dass da ein Kontakt vorhanden war.
Das heißt, sobald ich den Stick, also wenn ich jetzt recherchiere, dann stecke ich den rein, gucke mir die Daten an, arbeite auch auf dem System, bearbeite die. Und wenn jetzt ich fertig damit bin, nehme ich den Stick raus und dann ist der verschlüsselt und ich komme auch wieder nur an die Daten erst wieder ran, wenn ich den starte mit meinem Passwort. Das heißt, wenn eine Durchsuchung käme oder auch nur der Kollege oder wer auch immer oder zum Beispiel irgendjemand heimlich in die Firma kommt und versucht, die Daten irgendwie zu finden, ja, dann kommt er gar nicht ran, solange nicht das, also müsste quasi mir das Passwort entlocken.
Genau, der müsste zum einen deinen Stick haben und er bräuchte dein Passwort, um an die Sachen ranzukommen, die auf dem Stick sind. Und damit ist eigentlich schon eine recht hohe Hürde geschaffen, um sicherzustellen, dass also diese Daten nicht rauskommen, auch nicht irgendwelchen Dieben in die Hand fallen. Das müssten schon sehr, sehr gezielte Angriffe sein, die sich
Boah, das halte ich für fast unmöglich. Ich habe gerade im Kopf runtergespult, ob ich dir diesen Stick irgendwie entlocken könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht schaffe.
Diesen Stick vielleicht irgendwie, könntest du mir schon irgendwie klauen, wenn du so ein bisschen Taschendieb-Qualität
hast. Ja, davon habe ich das Passwort nicht.
Dann hast du das Passwort nicht und mir würde es ziemlich sicher auffallen, wenn der Stick nicht da wäre.
Aber es gibt natürlich schon, also man muss ja dann schon ziemlich aufpassen. Ne? Also ich meine, wenn du, angenommen, du bist jetzt, du arbeitest da dran, gehst auf die Toilette, einen Kaffee, dann, also das ist jetzt wirklich so die Extremfälle. Ne? Aber in dem Moment, wo der Rechner läuft, ich gehe woanders hin, sind die auch ungeschützt. Oder? Also habt ihr da irgendwie euch...
Nee, ich sage, also ich halte gerade, deswegen habe ich es durchgespielt. Ich glaube, selbst ein Inside-Job wäre unmöglich, so wie ich Jürgen kenne.
Also die Rechner... ist eben die Policy, wenn du den Rechner verlässt, werden runtergefahren. Das geht auch eben dadurch, dass das Tails sehr darauf optimiert ist, sehr schnell. Das heißt also, wenn ich da auf den entsprechenden Button drücke, ist das innerhalb von 2 Sekunden oder sowas, ist das tatsächlich unten. Und um dann wieder dran zu arbeiten, muss ich wieder komplett neu starten und Passwort eingeben.
Du könntest natürlich versuchen, auf den Rechner... von Jürgen mechanisch irgendwie einen Keylogger noch einzubauen oder so. Also aber das, da musst du ja schon wirklich...
Du müsstest halt genau den Rechner erwischen, an dem ich das Tails starte. Ja. Und das werde ich in der Regel nicht an meinem Arbeitsplatzrechner machen. Und also das ist in meinem Fall auch noch ein speziell gesicherter, amputierter Rechner, an dem also sonst irgendwie nichts dran ist. Da ist sogar die Festplatte ausgebaut. Hm. Und von daher, es wäre... Ich denke, es lassen sich immer irgendwelche Szenarien konstruieren. Aber der Aufwand, den jemand betreiben müsste, wäre schon ziemlich enorm. Also er wäre schon ziemlich hoch. Und ich muss sagen, dass er für alles, was ich bis jetzt in meinen 18 Jahren, die ich bei Heise arbeite, bearbeitet habe, mehr als ausreichend gewesen wäre. Und wenn... Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn wir also tatsächlich mit einem Fall konfrontiert werden, wo also sich abzeichnet, der ist noch brisanter als alles, was ich bis jetzt je gesehen und gehandelt habe und erfordert noch höhere Sicherheitsstufen, dann haben wir eben jetzt die Infrastruktur, um sehr schnell auch zum Beispiel einen kompletten Offline-Rechner aufzusetzen, an dem also ein Verschlüsselungskey erzeugt wird, der nie das Netzwerk sieht. Und wo der Rechner auch nie mit irgendeinem Netz verbunden war. Und könnten da also im Prinzip für gezielte Einzelfälle, die das auch rechtfertigen, nochmal eine neue zusätzliche Sicherheitsstufe erreichen, dadurch, dass wir eben jetzt die Vorkehrungen entsprechend getroffen haben. Das können wir aber nicht leisten, dass wir das für jede Testmail, wir haben hier heute schon ungefähr 40 Submissions bekommen über das Formular und immerhin schon 3 über das Secure Drop.
Also Secure Drop, sicheren, hast du mir gleich erzählt, das ist quasi die Software, die benutzt wird für den sicheren
Briefkasten,
also wo man dann nochmal...
Das haben wir uns nicht alles selber entwickelt und aus den Fingern gesaugt, also das könnten wir auch gar nicht, sondern das ist ein Open-Source-Projekt, das speziell für diesen Zweck, nämlich den Kontakt, den anonymen, sicheren Kontakt zwischen Journalisten und Whistleblowern konzipiert wurde und auch weiterhin weiterentwickelt wird und mit Sicherheitsupdates versehen wird. Und das haben wir als Basis genommen und haben das bei uns implementiert und an unseren Arbeitsalltag angepasst. Und wie gesagt, das setzen wir ein. Das setzen im Übrigen auch die Washington Post und der Guardian und die Intercept ein für ihre sicheren anonymen Briefkästen. Das ist im Moment State of the Art, das, was man da haben möchte und ist eben als hochsichere Plattform entworfen worden. Mhm.
Und das finde ich auch das Spannende eigentlich. Ich meine, ganz ehrlich, 99,9% unserer Leser oder Zuschauer haben jetzt wahrscheinlich nicht was sie whistleblowen wollen. Aber was ich so interessant finde, ist, dass ihr das halt auf eine ganz offene Art und Weise mal dokumentiert habt. Wie macht man das eigentlich? Ich finde, man kann halt super viel lernen darüber. Auch das Thema Darknet. Wir hatten ja letztes Jahr auch, da geht es auch, wie funktioniert eigentlich Tor und an diesem Beispiel kann man halt auch sehr gut mal sehen, also was benötige ich überhaupt, um so eine Sicherheit zu gewährleisten? Zum einen eben, was die Netzkommunikation angeht, aber auch am Rechner, also mit Tails zum Beispiel, was man ja auch durchaus, ich glaube auch einige benutzen als System, wenn sie einfach generell
sicher gehen wollen.
wenn man sicher gehen will, man ist anonym unterwegs, weil es einfach auch generell darauf genau gemünzt ist, um eben möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Und dann hast du das auf einem Stick, gehst irgendwo, wenn du bei einem Freund vielleicht am Rechner bist oder so, oder wenn du überhaupt, wenn du sicher gehen willst, jetzt ist es möglichst anonym. Also das lernt man halt durch diese Artikel, durch den Hintergrundartikel da. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass man das, dass das so ein bisschen erlebbar wird, wie sowas eigentlich im Hintergrund funktioniert.
Ich habe da auch sehr viel gelernt, also insbesondere bei der Arbeit mit Tails. Und also da wird es auch noch weitere Artikel in CT irgendwann geben, weil Tails ist zwar eine tolle Idee, aber wenn man damit arbeiten muss, ist man gestraft. Und das heißt, ich habe auch einiges an Zeit investiert, das Tails jetzt ein bisschen anzupassen, mir Gedanken zu machen über die Sicherheitsvorkehrungen, die da drin sind. Und einige von denen halte ich für mich für nicht mehr sinnvoll. Das heißt, ich möchte das System so ein bisschen anpassen. Ich möchte nicht dem System jedes Mal sagen müssen, dass ich auf Deutsch arbeite und eine deutsche Tastatur habe. Nicht jedes Mal, wenn ich es neu starte. Sondern das soll er sich gefälligst merken. Und das dem Tails beizubringen, ist gar nicht so einfach. Das hat mich einige Stunden gekostet und auch dazu wird es irgendwann in CT demnächst noch Artikel geben.
Du brauchst ja wahrscheinlich auch vielleicht ein bestimmtes Set an Software zum Arbeiten, vielleicht doch einen bestimmten Editor zum Schreiben oder irgendwas.
Und Emacs zum Beispiel brauche ich unbedingt und war leider nicht vorinstalliert.
Aber das kann man dann auch anpassen. Ne? Okay.
Ja. Das heißt, wir machen auch noch weitere Artikel drüber, weil ich fand es sehr spannend. Wir haben abgesehen davon, dass wir die Enthüllungsplattform, ich klaue dir gerade die Sendung, ne? Das halt tatsächlich spannend, dass wir halt im Heft halt auch Whistleblower-Artikel haben, warum sie sinnvoll sind, wofür man sie braucht. Viele denken ja irgendwie, ja, man muss jetzt irgendwelche großen Kriegsverbrechen enthüllen so, oder die Riesenspionage-Kiste aufmachen, wie es Norden ist ja gar nicht so. Also der LaVou-Fall zeigt ja ganz deutlich, dass halt auch manchmal irgendwie so eine kleine oder mittlere Firmenbetrügerei auch schon ganz schön ärgerlich für 40, 100.000 Kunden sein kann.
Ja, auf jeden Fall.
Und sowas kommt sonst natürlich nicht ins Licht, ne?
Definitiv. Also ja, wir hoffen natürlich auch, dass diese Initiative den ein oder anderen dazu motiviert, jetzt doch mal sich ein Herz zu fassen und irgendwelche Dinge, die schon lange an seinem Gewissen nagen, die er eigentlich so mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, mal in Angriff nimmt und sich vielleicht einen Schubs gibt und uns da entsprechende Hinweise gibt, damit man darüber mal vielleicht in der Öffentlichkeit diskutieren kann, ob man sowas haben will, ob man das tolerieren kann, ob man sowas als Gesellschaft akzeptieren kann oder ob das nicht doch eher Dinge sind, die in irgendeiner Weise geächtet werden sollten.
Ja, und ich würde sagen,
meine Hoffnung wäre ja immer noch, dass in unserem Briefkasten irgendwann zum Beispiel TTIP-Dokumente landen würden, aber da sind wir wahrscheinlich dann doch nicht groß genug, aber wer weiß.
Ja, und für alle anderen kann ich es wirklich, wie gesagt, nur empfehlen. Die Geschichte ist auch für jeden wirklich spannend, weil wirklich auch so der Hintergrund steht, weil ein bisschen was über Whistleblower erzählt wird, auch so ein paar schöne Beispiele. Und weil du vorhin auch gesprochen hast mit besonderer Schutz von Presse und so, ist auch ein wirklich, finde ich, ausgezeichneter Rechtsartikel drin, wo es wirklich nochmal darum geht und auch so ein paar Ausnahmen. Es gab ja sowas wie bei netzpolitik.org oder bei Cicero durchaus auch Journalisten, die dann ins Fadenkreuz gekommen sind, also die Fälle gibt es. Und es wird eigentlich sehr gut erklärt, wie da die rechtlichen Grundlagen sind. Also ich finde eine sehr spannende Geschichte, hat mir echt Spaß gemacht zu lesen und ich hoffe euch auch. Jetzt haben wir über Sticks geredet, die in der Redaktion benutzt. Hätte ich denn darauf wahrscheinlich nicht auf deinen Sticks das installieren können, weil da läuft ja Windows 10 drauf.
Ja, ich glaube, wenn man dem so glauben kann, was unsere Windows-Männer so sagen, dann wäre das nicht die beste Wahl gewesen, nee.
Genau, also ihr habt Sticks getestet zum Arbeiten, also da passt eigentlich auch das ganze Betriebssystem auf das Gerät, aber das kann natürlich mehr, als wenn du jetzt bloß irgendwie ein Live-System auf dem USB-Stick machst, sondern da ist der ganze Rechner im Prinzip mit schon dabei. Das heißt, ich muss auch nicht per USB an Rechner machen, um dann irgendwie ein Live-System zu haben, sondern ich kann das wirklich an den Bildschirm einfach.
Genau, man klemmt das mit dem HDMI-Anschluss oder einem Adapterkabel, damit man besser hinten dran kommt. In einen Monitor oder einen Fernseher. Man braucht noch ein Netzteil, weil die eben doch ein bisschen mehr Saft ziehen, als USB liefern könnte. Drin ist ein kleiner Flash-Speicher, ist eher eine SD-Karte als eine SSD, nennt sich eMMC und hat genug Platz eben fürs Betriebssystem und ein bisschen mehr. Hier habe ich jetzt das Modell, was nur 32 GB Flash-Speicher hat, also da kommt halt nicht so viel mehr mit drauf. muss man sich auch bewusst sein, dass es eben doch ein beschränkter kleiner Rechner ist. Aber ansonsten tut er alles, was man so von einem Rechner erstmal erwartet. Das hier ist jetzt einer mit Atom-SOC. Das heißt, der ist jetzt nicht rasend schnell, aber man kann damit arbeiten. Ja, und der ist eben, sag ich mal, so ein Special-Interest-Gerät.
Ist das so auf so einem Niveau von so einem ganz einfachen Netbook, so kann man sich das vorstellen?
In dem oder? Fall, ja. Also das okay. ist schon vier Kerne, damit kann man durchaus auch arbeiten. Ich würde fast sagen, das Limitierende hier ist die Kombination von einem Windows oder Windows 10 eben mit 2 GB Speicher. Das ist dann schon ein bisschen zäh. Wir hatten noch einen zweiten im Test, der hat doppelt so viel Speicher. Da ist das Ganze ein bisschen flüssiger, aber da ist auch ein schnellerer Prozessor drin.
Ist aber schon eine ganz andere Liga als ein Raspi zum Beispiel.
Ja, oder? Ja. Also die Performance ist deutlich anders und der große Vorteil ist halt, dass man nicht nur ab Werk, sondern generell mit einem Windows drauf arbeiten kann, was ja eben alles kann, was x86 Windows können muss.
Gerade schon gedacht, ne? Es gibt viele Raspi-Projekte, an denen ich gescheitert bin, weil ich einfach kein Kommandozeilenmensch bin oder weil die Dinger zu langsam sind. Und ich mir ein paar Mal schon gedacht habe, oh, ich hätte jetzt gerne einfach irgendwie so einen kleinen, halbwegs schnellen, schicken Windows-Mini-Rechner.
Genau.
Aber läuft denn auch Linux drauf?
bei dem hier scheitert es daran, dass das UEFI nur 32-bittig ist und sich irgendwie nichts anderes installieren ließ. Also bei dem geht es nicht. Der andere, das von Intel Gerät, den gibt es mit Windows 10 oder eben ohne Betriebssystem, da sollte das gehen.
Das war der Intel Compute Stick.
Compute Stick, genau. Und den hat Intel in der Vergangenheit auch mit einem vorinstallierten Ubuntu angeboten.
Wir hatten ja, glaube ich, schon mal, das ist auch schon eine ganze Weile her, als es zum ersten Mal passiert ist, als es zum ersten Mal Intel sowas rausgebracht hat, glaube ich, den Christoph Windeck auch da. Hat sich denn seitdem so technisch einiges getan oder also hast du das Gefühl, da du meintest ja, ein bisschen kann man darauf arbeiten.
Na, der hier ist eben ein bisschen träge durch den Atom.
Okay, das ist quasi die langsame Version. Der kostet auch, ist auch ein bisschen billiger, 160 Euro,
genau.
habe ich gelesen.
Ja.
Und der andere von Intel mit den 4 GB kostet dann gleich 400 Euro.
Genau, also. Mit Windows 400 und ohne halt ungefähr 100 weniger. Mhm. Der hat einen Core M drin, den kennt man aus der Ultrabook-Plattform. Zum Beispiel in Apples MacBook ist der drin. Und der ist durchaus so, dass man sagen könnte, damit kann ich arbeiten. Ich würde jetzt nicht große Filme damit schneiden, aber so Büroarbeit und auch ein bisschen darüber hinaus ist sehr flüssig. Auch wegen des Arbeitsspeichers, wie gesagt. Ja, den klemmt man halt einfach an, hat den im Büro, macht da seine Arbeit, muss vielleicht auf Dienstreise gehen und kann ihn im Hotel an den Fernseher anklemmen. Oder der wiederum jetzt, der von Zotac, der macht sich gut als Digital Signage. PC, den man vielleicht auf eine Messe mitnimmt, irgendwie im Hintergrund das Video als Schleife wiedergeben kann. Die Dinger können auch 4K, also sowohl ausgeben als auch wiedergeben.
Oh, da ist das HDMI2 oder dann mit 3?
Nee, nur 30 Hertz, genau. Okay. Gutes Stichwort. 30 Hertz nur, was bei Videos jetzt aber nicht so schlimm ist. Mhm. Oder wenn du wirklich nur dauerhaft irgendwie die Firmenpräsentation im Hintergrund runterdudeln lässt.
Das ist genau das Beispiel, wo ich letztens auf, für eine NGO, wo ich ehrenamtlich arbeite, auf einer Messe haben wir einfach einen Raspi hinten rangehängt. Ja. Aber da musst du natürlich, also das war auch super einfach, aber musst du halt ein bisschen musst du erstmal überhaupt ein bisschen was programmieren, beziehungsweise irgendwie ein bisschen skripten und dir ein bisschen überlegen. Und wenn du natürlich Windows schon kennst, dann hast du es und du kannst den ja dann auch ein bisschen vielfältiger vielleicht sogar benutzen. Mhm. Ja.
Der andere Vorteil, du hattest gefragt, was der Unterschied zwischen den ersten atombetriebenen sozusagen Intel-Sticks ist. Sowohl der Atom-Prozessor hier drin als auch der M3 sind in der Lage, in Hardware die neuen Videocodecs zu dekodieren, also VP9, auch hochauflösend und HEVC oder eben H265. Mhm. Das kriegen die gut hin. Der Intel sogar bis 4K flüssig und der Zotac eher so Full HD. Mhm. Kommt so ein bisschen auch auf die, wie nennt sich das, das Profil an, wie es kodiert ist. Aber das ist schon ganz cool, dass du aus so einem kleinen Ding, und das ist die alternative Nutzungsmöglichkeit, eine Medienzentrale machen könntest.
Wie laut ist denn das kleine Ding? Ist, der ist jetzt passiv gekühlt?
Der ist passiv. Ja? Das heißt, der ist komplett lautlos. Ja. Das ist auch schick. Also gerade eben Thema Medienzentrale oder Streamingzentrale ist es natürlich cool, den gar nicht zu hören. Der von Intel unter Last wird ja schon hörbar. Am Fernseher würdest du davon wahrscheinlich nicht viel merken, aber wenn du daneben sitzt am Monitor und ihn doch als Arbeitsplatz nimmst und dann mal ein bisschen Last auf den Kern hast, dann hörst du ihn gut.
Hast du den nicht auch dabei? Oder
den habe ich jetzt auch. Nö, das ist nicht kompliziert.
Mich würde auch der Größenunterschied nochmal interessieren. Oder sind die gleich groß?
Die sind ähnlich, würde ich jetzt sagen. Da ist der von Intel.
Der Intel ist, glaube ich, sogar kleiner.
Ist sogar kleiner, ja.
Ja.
Okay. Aber hat ein bisschen, der rödelt dann so ein bisschen.
Er hat halt diesen kleinen, hier oben diese Aussparung, die ist für den Lüfter. Und je kleiner der Lüfter, desto schneller muss er drehen.
Ah, okay.
Klar. Und das Ding sirrt dann ganz schön hörbar. Also es ist noch nicht richtig laut, aber schon so, dass du auch am Arbeitsplatz hörst.
Vor allem, das wird ja mit der Zeit immer lauter, also nach meiner Erfahrung.
Genau, die haben eine Tendenz, sich so mit Staub festzusetzen.
Weil die Lager dann auch anfangen, so ein bisschen so zu...
Ja, nerviger als ein Lüftersirren ist so dieses unregelmäßige Lüftersirren, das so, was dann schön so vor sich hin knattert, ja.
Wollen wir es einmal kurz ausprobieren, ja, zumindest für die Zuschauer,
genau,
dass du den Beweis hast, dass da auch wirklich was draufläuft. Wir haben ja hinten unseren Fernseher, der allerdings manchmal etwas störrisch ist.
Ich bin ist, so guter Dinge, dass wir das jetzt hinbekommen.
Ich glaube, die Geschichte dieses Fernsehers da hinten ist, dass Stefan mal bei irgendeinem Test, haben wir den gekauft und dann ist der, haben wir den einfach für, ne?
So, wir haben den dann hausintern einfach behalten, also oft. Das wollte ihn keiner haben, ja.
Genau. Wir hatten ihn versucht.
Ich habe es versucht, jetzt irgendwie noch so ganz diplomatisch, Johannes.
Und das ist eigentlich, glaube ich, der lahmste Fernseher, den ich hier gesehen habe. Ja, okay, aber hier bootet was auf jeden Fall schon. Also das scheint zu funktionieren. Also du hast dann einfach nur hinten ans HDMI angeschlossen.
Genau, und eben ans Netzteil, ohne Netz.
Und dann bootet der hoch, ist auch relativ schnell.
Wie gesagt, da ist was drin. Das ist zwar Flash-Speicher, aber eben nicht eine SSD. Ungefähr von den Transferraten so schnell wie eine Notebook-Festplatte, aber mit den kurzen Zugriffszeiten von Flash.
Okay, also das ist fürs Arbeiten, wenn man dann Office irgendwie, merkt man es vielleicht gar nicht so, aber wenn man doch mal Fotos auch und so öffnet. Oder
Fotos, da hat es wieder nicht genug Platz für, da willst du eine SD-Karte nachschieben, da haben beide so einen Slot für, das ist dann ganz cool, aber wie gesagt, so schnell wie ein Desktop-Rechner ist es halt eben nicht.
Ja, ich hatte gerade überlegt, ob das nicht, weil ich gesehen habe im MicroSD, ob das nicht auch so ein netter Rechner wäre, wenn man auf einer Messe ist und dann irgendwie zurück ins Hotel geht, um schnell was hochzuladen. Aber dann hat man wahrscheinlich sein Notebook auch dabei. Ja. Aber es gibt schon so ein paar.
Ja.
Also die Größe, das ist schon nett.
Immer dann, wenn ein Notebook halt zu groß wäre oder eben, wie du sagtest, die Messe. Das Ding kann man ja, wenn man jetzt das Kabel nicht bräuchte und der Fernseher es hergibt, einfach hinten anstecken und man sieht nichts davon.
Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich nehme mein Notebook tatsächlich selten mit zum Messen, weil ich immer zu faul bin, es zu schleppen. Und ich habe dann meistens immer nur ein Tablet und eine Tastatur mit dabei. Das wäre eine gute Alternative.
Ja, du brauchst halt immer irgendwo ein Display, ne? Wo du dann...
Das findet sich ja in der Regel. Ja. Also im Hotel ist das ja dann kein Problem, um abends dann nochmal eine Tickermeldung zu schreiben auf einer Bluetooth-Tastatur.
Ja, du brauchst ja noch Tastatur und Maus.
Ja, brauchst du trotzdem noch. Eben, also für mich wäre das so als Notebook-Alternative nicht so. Aber
witziges Detail beim Intel, da läuft ab Werk, jetzt habe ich hoffentlich den Namen drauf, das Remote Keyboard Client heißt das Ding, genau, läuft da drauf und du kannst unter Android dir eine App installieren und dann dein Android-Phone als entfernte Tastatur benutzen.
Ah, auch nicht.
Verursacht leider ein bisschen Last, was dann wiederum zum Rauschen führt.
Ja, und wenn man dann sein Galaxy Note 7 dabei hat, dann kann man das ja quasi als Tastatur benutzen.
Groß genug ist es ja.
Denn Stefan, du hast das neue Galaxy Note 7 dir schon angeguckt. Wir haben es aber leider noch nicht da, weil es noch gar nicht erhältlich ist, glaube ich.
Nee, ne? Es kommt quasi 2. September ist es vorbestellbar, genau. Nee, umgekehrt. 2. September kommt es in den Markt und vorbestellbar ist es ab übernächster Woche, meine ich. Und insofern haben wir jetzt leider noch kein Gerät hier. Wir hatten aber die Chance, uns das vor der Präsentation schon mal ausgiebigst anzuschauen und in die Hand zu nehmen und mal ein Stündchen zu testen. Und das war recht vielversprechend. Du kannst ja das Video mal abfahren.
Genau, zumindest für die zuschauen. Aber du erzähl doch einfach.
Ich kann es ja mal ein bisschen kommentieren, was neu ist.
Also das Hyatt-Gerät ein bisschen größer als das normale Galaxy S7
genau,
mit dem Stift.
Genau. Das ist, viele Leute haben das ja im vergangenen Jahr vermisst, das Note. Das 5 gab es ja hier auf dem deutschen Markt, so richtig offiziell eigentlich nicht. 6er hat es dann nie gegeben. Sie haben es jetzt halt gleich Note 7 genannt, damit es da irgendwie keinen Konflikt gibt mit dem S7, dass da die Namenslinie halt gleich ist. Wie gesagt, der obligatorische Stift ist wieder dabei. Da ist die Spitze auch ein bisschen dünner, dass man besser zeichnen kann. Sie ist druckempfindlich. Also das hat ziemlich viel Spaß gemacht und ziemlich gut funktioniert, damit halt einfach ein paar Notizen zu scribbeln. Mhm. Und hier jetzt im Video zu sehen ist, eine neue Entsperrmethode hat Samsung sich ausgedacht, ein Iris-Scan. Das heißt, anstatt einfach einen PIN einzugeben oder den Daumen auf den Fingerabdrucksensor zu legen, kann man das Gerät jetzt halt einfach wie bei dem Face Recognition von Android auch vors Gesicht halten. Samsung verspricht aber, dass es halt viel, viel sicherer und exakter ist als eine normale Gesichtserkennung, wenn wirklich halt die Iris gescannt wird.
Ich kann mich erinnern, wir haben diese solche Systeme vor 10, 12 Jahren oder sowas mal getestet. Damals saßen wir dann mit einem Ausdruck von einem Iris-Foto vor dem Rechner und haben uns an dem Rechner, der eine Iris-Erkennung hatte, angemeldet.
Und es hat funktioniert damals wahrscheinlich.
Ja, es hat also ein bisschen Rumprobiererei erfordert, bis wir irgendwann auf den Trick kamen, dass wir für die Pupille irgendwie ein Loch in das Ding machen mussten. Weil, ich weiß nicht, da war irgendeine Form von Entfernungsmessung oder sowas noch mit dabei oder sowas. Also die Pupille muss ein Loch haben, dann ging es.
Das ist was, wozu wir dich herzlich einladen, so wie wir das erste Testgerät hier haben. Aber es ist, also nach dem, was wir jetzt ausprobieren konnten, also war es schon mal viel schwieriger, also wir haben es halt gar nicht geschafft. Wenn man das vergleicht mit dem Face-Entsperren, was Android ja auch anbietet, also da kannst du ja wirklich die schlechtesten Facebook-Profilfotos auf dem Handy aufrufen, das vor ein anderes Handy halten. Ja. Und selbst dieses Blinzeln sie jetzt, was Google dann irgendwann mal eingeführt hat, war alles nicht so der Knaller.
Aber man muss natürlich sagen, ihr habt das ja
quasi. Also das Highlight ist jetzt natürlich auch nicht der Iris-Scan. Also das ist ein nettes Gimmick.
Was ich auch sagen wollte, ist, ihr habt das ja letztendlich, also es ist ja noch kein richtiger Test, den können wir natürlich erstmal in den Laboren haben und dort ausprobieren kann man natürlich relativ wenig. Also ich bin auch mal gespannt, ob man sich doch hinkriegt, weil ich habe bisher gerade bei so Entsperrmethoden, auch was Fingerabdruckscanner angeht und so, da bin ich immer schon von Haus aus skeptisch, weil.
Lässt sich im Prinzip alles knacken mit entsprechendem Aufwand. Ja. Die Sicherheit, die man da hat im Vergleich zum Gesicht oder auch zum Fingerabdruck ist, dass man eben seine Iris nicht überall hinterlässt. Also da an ein hochauflösendes Foto zu kommen von der Iris, dürfte nicht ganz so leicht sein und so unauffällig wie bei einem Fingerabdruck, den man jedem Glas hinterlässt. Oder Gesicht fotografieren ist auch kein so großes Ding. Aber dass dir jemand mit einer guten Kamera so auf diese Entfernung in die Augen fotografiert, ohne dass du es bemerkst, ist nicht so ganz so einfach.
Das ist wahrscheinlich recht unwahrscheinlich.
Wo legt denn Samsung eigentlich die Daten ab?
Im Gerät.
Also
im Gerät. Aus dem Secure Area. Genau, da wollte ich gleich noch drauf kommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt am Video in der richtigen Stelle sind. Da hat Samsung auch eine eigene App noch für entwickelt, den sogenannten Secure Folder. Das Folder klingt eigentlich ein bisschen falsch. Es ist im Prinzip eine kleine App, die man aufruft und an der muss man sich auch erst dann wieder Fingerabdruck, PIN oder Iris-Scan anmelden. Und dort kann man halt Dokumente, Kontakte, Apps, Fotos, E-Mails reinschmeißen und die werden dann halt auch wirklich physisch auf einen extra gesicherten Speicherbereich im Gerät verfrachtet und es soll laut Samsung, das konnten wir jetzt natürlich bei einem Hands-on auch nicht testen, in dem regulär zugänglichen Speicher auch keine Datenspuren mehr bleiben und was dort drin liegt, ist dann tatsächlich oder soll laut Samsung sicher sein. Und es war von der Bedienung war es sehr praktisch. Oft ist ja bei vielen Sicherheitstools ist ja so, wenn es wirklich sicher ist, ist es ganz oft halt auch wirklich schlimm zu bedienen. Und unser Eindruck war aber in dem Hands-on da sehr gut. Also einmal kurz drauf geguckt, Iris entsperrt und dann kam ich in den gesicherten Bereich rein, konnte da meine Mails und meine Fotos bearbeiten. Und so wie ich den Secure-Folder sozusagen wieder geschlossen habe, war auch Ruhe und dann keine Chance, so noch anderweitig an die Daten zu kommen.
Und ich verstehe es richtig, es geht einfach darum, dass selbst wenn das Gerät jetzt entsperrt ist, dass ich dann trotzdem nochmal Daten habe, die dann auch niemand drauf kommt. Weil ich meine, wenn das Gerät gesperrt ist, komme ich ja eigentlich auch so nicht an die Daten ran.
Oder du kommst natürlich, ja, es wird halt immer irgendwelche Freaks geben, die es.
Ja, na klar, aber ich meine bloß so dieses Zusätzliche, dass du jetzt nochmal einen Ordner zusätzlich sperren kannst.
Also die Idee ist, glaube ich, dass man so das geschäftliche und private Daten voneinander trennen kann. Das ist ja gerade bei Firmen ist das sehr häufig eben eine Voraussetzung dafür, dass du überhaupt irgendwie, was weiß ich, deine Kontakte da auf dem Handy mit dir rumtragen kannst, dass sie eben von deinen privaten Kontakten getrennt sind.
Und auch oft oder manchmal ist das Handy auch eben nicht gesperrt. Ne? Wir haben ja vorhin Szenarien durchgespielt, ob man Jürgen jetzt irgendwas entlocken könnte. Wie leicht kann es dir halt auch in der Firma oder irgendwo anders passieren, dass jemand mal kurz physischen Zugriff auf dein unentsperrtes Telefon hat. Also
nicht so leicht.
Gut, bei dir nicht so leicht. Meins liegt hier jetzt einfach auf dem Tisch.
Na gut, das würde jetzt schon jemand
ja, okay, sehen. Jetzt würde es vielleicht jemand merken, aber theoretisch.
Ist das nicht gesperrt? Hast du keinen Sperrcode drauf?
Ich bin...
Entschuldigung, ich hätte nicht... Wir müssen mal wieder kompromittieren. Natürlich ist es gesperrt.
Na, natürlich. Nee, es ist tatsächlich, ich benutze dieses super-duper Android-Feature, dass das Sperren automatisch deaktiviert wird, solange es mit meiner Smartwatch gepairt ist. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, hat Achim aber immerhin wohl so 10 Sekunden Zeit, bevor die Bluetooth-Verbindung abreißt, das Gerät zu nehmen, und wenn es einmal offen ist und das Timeout nicht zuschlägt, dann bleibt es auch offen. Ne? Und
genau, also
den Stift hatten wir, den Secure Folder hatten wir, wasserdicht ist es, fand ich total cool.
Das ist ja was das Galaxy S7, glaube ich, auch hat, also was Samsung ja auch immer wieder mal hatte, dann mal wieder zwischendurch nicht, und sich so ein bisschen versucht hat, oder versucht auch dann zum Beispiel gegen iPhone so ein bisschen zu profilieren. Mhm. Und das geht jetzt auch beim Note. Das hat auch funktioniert bei euch.
Das hat funktioniert. Also wie man jetzt sieht. Im Video sieht, Hannes schüttelt gerade noch die letzten Tropfen Wasser aus dem Gerät. Also ist nach IP68 zertifiziert, also dauerhaftes Untertauchen, also ein Stündchen in der Badewanne. Sollte eigentlich kein Problem sein. Also die meisten kennen das ja vielleicht, dass also mir ist es tatsächlich schon passiert. Handy oben in der Tasche gehabt, mal übers Waschbecken gebeugt, schwupp lag das Telefon beim Abwaschen in der Spüle, soll schon vorgekommen sein. Würde dem halt überhaupt nichts ausmachen.
Sofern nicht dann doch das Display oder so springt.
Gut, ja, ja klar, wenn es hart aufschlägt.
Weil es ist ja nicht stoßsicher.
Dann nicht, nee. Ja, genau. Nee. Und gemessen am Preis, es soll 850 Euro kosten. Das war schon ordentlich. Es ist Spitzenhardware, das muss man tatsächlich einfach mal sagen. Da ist ein sehr flotter Vierkernprozessor drin. Okta ist 8. Entschuldigung. Das Display ist, soweit wir das jetzt beurteilen konnten, ist ziemlich gut. Das 5,7 Zoll OLED, also wirklich extrem gute Farben. OLED-typisch natürlich richtig satte Schwarz. Hat 2560x1440 Auflösung, was höher ist als beispielsweise das gleiche iPhone 6S oder 6S Plus. Die haben eine geringere Auflösung.
Wobei das ja auch
in etwa,
also, ja, gut, also ausreichend ist.
Apple, Apple sagt ja Retina-Display, ich würde es anders bezeichnen. Die sind natürlich alle schon über dem Auflösungsvermögen deines Auges. Also kannst du das so vor die Augen halten und du würdest keinen Pixel mehr sehen. Das ist wirklich echt gestochen scharf. Und
hat auch insgesamt, also nicht nur von der Hardware, sondern auch als wir es ausprobiert hat, wirklich so einen High-End-Eindruck
gemacht. Ja, also hochwertige Materialien. Die Kamera ist das gleiche Modul wie im WMS 7 auch.
Die war ja sehr gut bei uns.
Genau, die ist ja wirklich sehr gut getestet worden. Und also von der Hardware, soweit wir das jetzt abschätzen konnten, ist das wirklich, wirklich top-notch, das Gerät. Und klar, 850 Euro ist natürlich viel Geld, aber das verlangen andere Mitbewerber auch, und die können dann eventuell sogar in einigen Belangen bei der Hardware nicht mal mithalten. Es hat 64 GB Speicher, es hat, was viele total abfeiern, MicroSD-Slot, du kannst Speicherkarten noch reinstecken bis 256 GB, also das ist dann halt wirklich speichersatt in dem Gerät. USB-Typ-C, also Schnellladen, drahtlos laden, was auch für viele ein tolles Feature ist, wenn du halt so eine Matte oder so eine Schale schon auf dem Schreibtisch hast. Also im Prinzip sieht man...
Also wenn man so den alles haben will im Smartphone, dann ist das wahrscheinlich
richtig. Ja, also dieses Ding schreit wirklich so, als ob Samsung irgendwie zahlen wollte, so wir haben jetzt mal wirklich alles, was geht, haben wir jetzt in dieses Ding mal reingeschmissen.
Kann ja aber auch nervig sein.
Kann mitunter auch nervig sein, und ob es dann natürlich auch alles hält, was es verspricht, werden wir dann auch erst in einem späteren ausführlichen Test zeigen können, aber der erste Eindruck war gut.
Also drahtlos laden ist ja so eine der Sachen, die ich bei meinem iPhone am ehesten vermisse. Das ist so eine coole Sache, die ich eigentlich haben möchte. Und das geht da halt nicht so ganz ohne weiteres.
Ich glaube, es gibt Hüllen, ne?
Es gibt so lustige Hüllen. Ja, aber die musst du dann in den Ladestecker stecken, der dann damit blockiert ist, und das ist auch scheiße.
Aber da du es jetzt gesagt hast, glaube ich, kann ich das jetzt in der Sendung auch verraten. Ihr beide seid ja, glaube ich, iPhone-Nutzer beide. Hat euch das jetzt Lust gemacht oder sagt er, brauche ich nicht? Also du hast gesagt, drahtlos laden ist ein cooles Feature.
Das ist auf jeden Fall cool.
Jung ist so ein bisschen die Zielgruppe, du hast auch das große iPhone.
Ja. Also es ist einfach ein bisschen größer natürlich, das Note. Ja. Deswegen ist
aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann beim Samsung-Gerät landen werde.
Okay.
Wobei, ja. Also da bin ich tatsächlich mal gespannt, wenn wir es in der Redaktion hier haben und andere Kollegen mal so den Haptik-Wertigkeits-Vergleich machen. Also,
sie machen auch,
es ist nicht wie das Edge, dass das Display so komplett rumgebogen ist, aber es ist an den Rändern auch es zieht sich so leicht rum. Und es wirkt alles schon irgendwie stylisch und hochwertig. Das war nicht immer so bei Samsung.
Ist halt, wenn man vom iPhone kommt, auch immer so eine Umstellung dann, also weil viele Sachen sind nicht unbedingt schlechter, aber sie sind anders. Ja, und alleine diese Umstellung ist schon nervig, wenn man das Gerät sehr viel im Alltag benutzt, weil man sich einfach, viele Sachen sind dann plötzlich eben nicht mehr genau so wie vorher.
Es gibt halt manchmal Dienste, die halt nur für einen, oder allein wenn du iCloud benutzt und dann musst du halt zu Google wechseln oder wenn du ich habe ja auch beides immer getestet, sehr lange und allein mit den Apps, ne? Du musst die Apps halt dann in der Regel nochmal kaufen. Also es gibt ganz wenige Beispiele, wo das der Hersteller irgendwie hingekommen hat.
Deswegen ist, finde ich, diese Frage, ist das Note 7 jetzt irgendwie der iPhone-Killer? Ich finde, die Frage stellt sich in der Form tatsächlich nicht. Also wenn jemand noch nie ein Smartphone in der Hand gehabt hat, dann kann es sein, dass man zwischen den beiden Geräten halt wirklich hart überlegen muss bei einer Entscheidung. In der Regel ist es so, wer jetzt schon seit 5-6 Jahren ein Smartphone nutzt, ist in seinem Ökosystem im Prinzip gefangen und bleibt da auch.
Ich glaube auch, dass die Zahl der Leute, die also so zwischen den Welten hin und her wechseln, relativ gering ist. Und
wird immer kleiner, weil du halt dann eben das Ökosystem dann auch immer mehr drin bist. Aber beim Samsung kannst du zumindest von deinem Nexus oder von deinem Huawei oder Motorola.
Die Entwicklung finde ich tatsächlich auch spannend. Also ich finde, also der Stift ist ein tatsächlicher Mehrwert, das hätte ich gar nicht gedacht. Früher hat man immer gedacht, mit so einem Stylus da irgendwie auf dem Display, das will man eigentlich nicht. Wenn die Apps, die da mit zusammenarbeiten, gut gemacht sind, ist das schön. Das macht tatsächlich Spaß. Und selbst die Größe ist nicht mehr abschreckend. Also ich kann mich erinnern, als wir das erste Note irgendwann mal hier hatten, als Smartphones so 4 Zoll groß gewesen sind und wir hatten das in der Hand und gesagt, oh Gott, wer kauft sich so ein riesen Gerät? Jetzt ist 5,5 Zoll ist eigentlich Standard bei Handys mittlerweile und das hat jetzt 5,7, also es ist, man hat sich an die Größe gewöhnt.
Ja, zumal ja auch schlanke Ränder einfach schmaler, leichter und so geworden sind. Also es fühlt sich auch nicht mehr so dick an, also das ist ganz klar. Ja, das mit dem Stift finde ich auch mal total spannend, weil ich selber auch jemand bin, man sieht das ja auch immer hier beim Uplink, dass ich hier mit Notizblock und so arbeiten und ich mache es eigentlich auch total gerne und das ist, es kommt einem so ein bisschen anachronistisch vor, so ein Stift, ne, irgendwie bei einem Digitalgerät, aber ich finde, es gibt immer wieder, also ich benutze zum Beispiel Evernote für Notizen, wie glaube ich inzwischen auch jeder CT-Uplink Nutzer weiß und ich finde es einfach schön, auch dann im Stift das einfach reinzuwerfen und Evernote zum Beispiel funktioniert auf dem Note dann auch, dass du direkt reinschreibst. Und
ich finde es auch mittlerweile gar nicht mehr so anachronistisch. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, dafür habe ich doch mein Smartphone. Aber dann suchst du da irgendwie erstmal irgendwie die Notiz-App raus und dann legst du eine neue Notiz an und musst dann tippen auf den Tastaturen. Da ist es wirklich leichter, einmal unten drauf zu drücken, den Stift zu nehmen und schnell irgendeine Notiz aufs Display zu schreiben und fertig. Also es
das fand
mag anachronistisch sein, es geht aber halt viel schneller, ne?
Das war auch ein cooles Feature. Ich glaube, das ist neu, ne? Dass du irgendwie bei ausgeschaltetem Display
kannst du
den Stift rausziehst und dann hast du quasi so einen Stromsparmodus, wo du dann draufschreiben
kannst. Genau, also das Display bleibt im Prinzip aus. Das ist ja bei OLEDs relativ leicht umzusetzen, weil die kein Backlight haben. Also du ziehst den Stift raus, das Display erscheint im Prinzip noch ausgeschaltet und schwarz. Du kannst aber sofort, ohne dass du groß irgendwas machen musst, eine Notiz aufs Display schreiben. Und das geht halt rasend schnell. Du musst das Ding dafür nicht entsperren und nix. Mag anachronistisch klingen, aber ich fand es in der Praxis eher praktisch.
Wo landet die Notiz dann?
In der Notiz-App von Samsung.
Als Grafik?
Hat anders ausprobiert. Es gibt auch eine Handschrifterkennung.
Der speichert irgendwie die Schrift, die Linienfolge auch ab. Also ich weiß nicht, wie er das dann, also kannst es dann exportieren als Bild und zum Beispiel bei Evernote ist es dann nachher ein Bild. Wobei er auch da wiederum das Bild Schrifterkennung machen kann. Aber ich glaube, sonst korrigiert uns, aber ich meine, dass es da erstmal in der Samsung Notizen-App die Folge der Zeichen, was dann hilft bei der Erkennung auch mit eingespeit ist.
Ich bin auch nicht sicher, ob ich einer Handschrifterkennung meine Klaue zumuten möchte.
Das müssen wir tatsächlich dann nochmal intensiver ausprobieren. Da war halt in der Stunde jetzt en Detail alles durchzutesten. Zeitlich leider nicht möglich.
Ja, Würdest du den heißen Tippgeber auf einem Samsung-Handy öffnen und dort die, wahrscheinlich doch lieber eher auf dem Rechner, ne? Auf dem Handy?
Also als Tippgeber, klar, warum
nicht? Kann man machen. Naja, weil ich denke mal so Android, wer weiß, was, ob da nicht Google noch mithört oder so. Aber dann kommt man wahrscheinlich wieder in ganz andere Ecken. Ne?
Ja, da kommen wir in andere Bereiche. Ich glaube, dass es da wichtigere Sachen gibt, die zu berücksichtigen sind im Zweifelsfall. Eben zum Beispiel, in welchem Netz man sich befindet, was man da so für eine Umgebung vorfindet und ob einem jemand über die Schulter schaut. Und ja, ich habe ja auch so eine Reihe von Tipps für Tippgebern zusammengestellt. Und der letzte von diesen Tipps ist STFU. Der ist sogar in CT gelandet. Shut the fuck up. Das ist nämlich das Wichtigste überhaupt für Tippgeber. Du musst dein Maul halten. Mhm. Die meisten und die, wir hatten vorher Chelsea Manning, Whistleblower fliegen nicht dadurch auf, dass sie irgendwie technisch zurückverfolgt werden, sondern dadurch, dass sie selber reden mit irgendwelchen Leuten, denen sie vertrauen und irgendeiner hält nicht dicht und in bei Chelsea war es so, dass so ein Ex-Hacker, der Lamers, eben zum FBI gegangen ist und sie verpfiffen hat. Und von daher ist das größte Risiko das, was man so an Informationen gar nicht unbedingt digital, sondern in Gesprächen aus dem Freundeskreis rausdiffundiert und dann unter Umständen auf einen zurückführt.
Gut, das heißt, lieber, also es gibt wichtige Sachen, als darauf zu achten, welches Handy man hat bei sowas.
Ja. Yep.
Okay. Ich würde sagen, dann sind wir heute durch. Wenn ihr nochmal Kommentare, Tipps, Ideen habt, dann schickt sie uns. Wenn ihr Tipps habt, dann schickt sie bitte nicht an uns, sondern geht über das über den Tippgeber.
Und nein, 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 nein. Wir wollen nicht alle News-Tipps und Hinweise auf Nachrichten jetzt über diesen Tippgeber bekommen. Nein, auf gar keinen Fall.
Wenn ihr vertrauliche Informationen angeben wollt, dann gebt ihr einen Tippgeber. Wenn ihr News und Infos habt, die die Sendung betreffen, dann geht natürlich auf, kommentiert bei YouTube, kommentiert bei Heise oder schreibt uns an uplink@ct.de. Genau, Gott sei Dank, dass wir das nochmal geklärt haben. Und ihr habt das auch bei der letzten Sendung gemacht und ich wollte nochmal auf ein paar Sachen kurz eingehen, ganz schnell, weil das größte Diskussionsthema tatsächlich, da haben wir auch am längsten drüber geredet, waren die Raspi-Alternativen. Da hatten wir das letzte Mal drüber geredet. Und da fand ich noch ganz interessant, dass einer unserer Zuschauer gesagt hat, dass er mit dem Cubitruck 2 total gut fährt, mit C-File drauf. Und das noch als Tipp gibt, weil wir hatten halt den Cubitruck 3 so ein bisschen kritisiert und er meinte vielleicht doch das alte Gerät einfach noch nehmen, weil da hat er keine Probleme. Und dann gab es noch einen Kommentar, dass die Softwarepflege bei den Alternativen eigentlich überall miserabel ist. Ich glaube, darüber hat man aber auch in der Sendung geredet. Also falls ihr da nochmal ein bisschen Infos wollt, da gab es eine rege Diskussion sowohl auf YouTube als auch auf der Heise News dazu. Also guckt da einfach nochmal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ansonsten guckt in die CT. Da sind noch ein paar andere spannende Themen. Eins ist Android absichern und ich fürchte, Stefan, wahrscheinlich werden wir mit dir dann nächste Woche einfach nochmal darüber sprechen. Also ich fürchte nicht, sondern ich finde es total gut. Und auch so gibt es noch ein paar andere spannende Themen, die besprechen wir in der nächsten Woche und dann würde ich sagen, schönes Wochenende euch und lest CT. Bis dann. Ciao.
Ciao.